Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über Tod, Sterben und Zukunftshoffnung fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Endzeittäuschungen. Wir haben gesehen, dass der Erlösungsplan Gottes 7000 Jahre vorsieht, bis das Ganze geklärt ist. Wir wissen, dass das Todesurteil über Satan und die gefallenen Engel schon bei ihrer Rebellion gesprochen wurde. Aber für den Menschen gab es einen Erlösungsplan. Als Adam gefallen ist, hat Gott einen Erlösungsplan gemacht, der das Kommen Christi auf diese Welt für dreimal voraussieht. Er hat damals, als Adam gesündigt hat, das Todesurteil über ihn gesprochen. Der Adam stirbt und ist aus dem Tod, in dem er hineingekommen ist, nicht mehr errettbar. Deshalb kommt Christus und tötet das Leben Adams am Kreuz, weil es ja nicht mehr rettbar ist. Und er schafft ein neues Leben, einen neuen Menschen. Und er bietet diese Lösung jedem Menschen auf dieser Erde an. Alle bekommen die Möglichkeit, das alte, tote Leben aufzugeben, um das neue zu wählen. Und Gott hat den ersten Tod gemacht, den Schlaf, den man erlebt, entweder als Toter oder als Lebender. So beim zweiten Kommen Christi, das jetzt voraussteht, wird die erste Auferstehung sein. Das heißt, alle die Menschen, die den ersten Tod gestorben sind, als Lebendige, weil sie ja schon den zweiten Tod am Kreuz gestorben sind durch den Glauben. Deshalb kommen sie als Lebendige aus diesem Schlaf heraus und werden Gericht halten, 1000 Jahre im Himmel. Und beim dritten Kommen Christi nach den 1000 Jahren, dann gibt es die zweite Auferstehung und dort stehen aus dem Schlaf die Toten auf. Sie stehen auf zur Vollstreckung des Urteils, welches ist der Feuersee. So, ich denke, das haben wir in diesen Vorträgen gelernt, dass das ein schöner Überblick ist über den Plan der Erlösung. Nun haben wir in unserem Thema die Zeit. Wo stehen wir? Endzeittäuschungen. Wo stehen wir? Und dieser rote Punkt soll bedeuten, soll hinweisen, wo wir uns in der Zeit befinden. Und worum geht's bei der Täuschung? Die Täuschung hat nur einen Zweck, nämlich den Menschen in dem Zustand zu halten, in dem er geboren wurde. Er muss nichts tun. Er muss nur so getäuscht werden, dass er nicht sieht, dass er tot ist. Er muss nur in dem bleiben, wo er denkt, er ist okay, wie er ist. So, deshalb sind alle Täuschungen letztendlich Täuschungen, damit man seinen Zustand, in dem man geboren ist, nicht erkennt. Und wenn möglich, vielleicht noch vertieft, aber nicht zur Wahrnehmung kommt, okay, ich bin tot und ich muss sterben, damit ich ein neues Leben annehme. So, in der Endzeit, in der wir leben, intensiviert natürlich Satan seine ganzen Täuschungen und er tritt auf, wie immer fast, als Engel des Lichts. Er will nie das Schlechte, weil er weiß, der Mensch hat nur gute Bedürfnisse, er will nur Gutes und deshalb muss er ihn mit dem Guten betrügen. So, wir wollen uns ein wenig anschauen, zunächst den Zeitpunkt, wo wir stehen. Weil in der Geschichte des Erlösungsplanes sehen wir, dass die Menschheit in gewissen Zeiten war, wo das entscheidende Zeiten waren. Und da sie nicht erkannten, mussten sie dann verloren gehen. Deshalb wollen wir sehen, wo befinden wir uns in der Zeit der letzten Ereignisse. Hier ist ein Bild von Jerusalem 66 nach Christus und ein Bild mit Jerusalem 70 nach Christus. Wir alle wissen, dass die römischen Armeen kamen und wollten Jerusalem einnehmen und plötzlich zogen sie sich zurück. Es war nicht erklärbar, warum die Römer sich zurückzogen. Aber für die Christen war es genau das Zeichen der Flucht. Sie hatten verstanden, was Jesus in Matthäus 24 gesagt hatte. Wenn ihr all das seht, dann flieht aus dem Land. Als die Armee sich zurückzog, waren natürlich die Ungläubigen sehr glücklich, weil sie sagt, na, jetzt sind wir befreit und jagten den Römern nach. Es vergingen 3,5 Jahre und dann kamen sie wieder und zerstörten Jerusalem. Jesus nimmt dieses Ereignis der Zerstörung Jerusalems, des Gerichts über Jerusalems mit und vergleicht es mit unserer Zeit. Damals haben die Christen, die wahren Christen, verstanden, um was es geht. Verstehen es die heutigen Christen? Ich möchte einen Vergleich machen. März 2020. Nicht nur Jerusalem, sondern die ganze Welt. Sie wird eingenommen von einer unsichtbaren Armee, von einem unsichtbaren Götzen. Und die ganze Welt muss sich dem Ganzen stellen. Aber unverhofft zieht sich die Armee wieder zurück. Und die Welt atmet auf. Und man denkt, jetzt ist es vorbei. So wie die Juden damals dachten, sie hätten gesiegt über die Römer. Aber sie haben sich getäuscht. Deshalb wird sich die Geschichte wiederholen. Was wird sein mit unserer Welt im Oktober 2023? Ich möchte hier nicht andeuten, dass das ein Datum ist, sondern einfach zeigen, es sind 3,5 Jahre zwischen März und Oktober, zwischen März 20 und Oktober 23. Was wird sein mit unserer Welt? Wo leben wir im Zeitfenster der letzten Ereignisse? Und ich denke, wir leben genau in dieser Zeit dazwischen. Nun, es geht mir nicht um Tage oder um Zeiten festzusetzen. Ich weiß, dass manche glauben, wenn sie Daniel 12 lesen, dass wir nochmal dort an den Ereignissen tatsächliche Zeiten ablesen können. Ich bin mir da nicht so sicher, dass das so ist. Deshalb gehe ich auf den Grundsatz ein. Es geht mir darum, dass wir einfach das Zeitfenster sehen, ganz egal, wie groß oder wie kurz es sein mag. Es geht um einen durch die Geschichte der Menschheit, durch die Geschichte des Erlösungsplanes, ein wichtiges Merkmal festzustellen, zu wissen, wo befinde ich mich in der Zeit heute. Weil auch wenn ich Daniel 12 genau lese, und ich habe es diese Tage wieder mal gelesen, dann, was bedeuten denn die Zahlen? Worauf weisen sie hin? Auf das Ende? Oder wie hier steht in Vers 7 von Daniel 12, und wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat, soll solches alles geschehen. Das heißt, dann, wenn die 2,5 Jahre vorbei sind, es gibt Zeit und eine Zeiten und eine halbe Zeit, so es ist immer derselbe Zeitraum. Wenn das also, was soll dann geschehen? Das heißt, was wird das sein für ein Ereignis? Nun, wir verstehen, dass es dann das Ende kommt. Aber das Ende, in dem dass Jesus das zweite Mal dann kommt oder dass die Ereignisse sich dann stattfinden, das alles ist nicht so ganz deutlich. Und ich habe gebetet, weil hier steht der Text, viele werden gereinigt, geläutert und bewährt werden und die Gottlosen werden gottlos Wesen führen und die Gottlosen alle werden es nicht achten. Aber die Verständigen werden es achten. Geht es jetzt hier um die genaue Zeit, sondern um genauestens zu wissen, welches ist der Zeitpunkt, in dem man ist. Und ich glaube, da bin ich mir sicher, dass wir uns genau in dem Zeitfenster zwischen dem, dass Jerusalem stand, damals zwischen 66 und 70, dass wir genau in demselben Zeitfenster stehen und wie es damals das Zeitfenster die letzte Möglichkeit war, für die Christen zu fliehen, so glaube ich auch, dass das die letzte Möglichkeit ist, für uns zu fliehen. Das heißt, nicht auf die Berge in dem Sinne, sondern zu fliehen aus dem Irrtum unseres Herzens hinaus in die Freiheit der Wahrheit Gottes. So, schauen wir uns ein bisschen die Welt bei der Sintflut an. Hier gehen die Tiere in die Arche. Und hier, nachdem die Tiere in die Arche gegangen sind, steht Noah ein letztes Mal. Seine Familie geht hier rein und er steht ein letztes Mal und lädt ein, dass die Menschen in die Arche gehen. Wir stehen in dem Zeitfenster dazwischen. Es ist kein großes Zeitfenster. Als die Tiere in die Arche gegangen sind, die Menschen haben es gesehen. Es hat noch keine Wolke am Himmel gegeben. Der Noah und seine Familie gehen in die Arche. Aber die Menschen gehen nicht mit. Es war ein kurzes Zeitfenster. Sie hätten doch sehen können und hätten reingehen können. Ich vergleiche unsere Zeit genau mit diesem Zeitfenster. Kurz bevor die letzte Möglichkeit da ist, in die Arche einzugehen. Die letzte Nacht Sodoms und Gomorras. Da kamen die Engel und mussten Lot und seine Familie etwas drängen, damit sie rausgehen. Der Lot geht und versucht, die Menschen zu warnen und seine Familien, die dort sind, seine Verwandtschaft herauszuholen. Aber es ist umsonst. Die Engel müssen ihm helfen, rauszukommen. Es ist das Zeitfenster dazwischen. Das heißt, die letzte Nacht war nicht lange. So in dieser Zeit könnte man sich entscheiden. Aber es ist erstaunlich, auch zur Sintflut und auch bei Sodom und Gomorra scheint es zu spät zu sein für die Menschen, das noch zu begreifen, dass sie daraus kamen. Gedenke an Lots Frau, sagt Jesus in Lukas 17, 30 bis 32, auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tage, wenn des Menschensohn soll offenbart werden. An dem Tage, wer auf dem Dach ist und sein Hausrat in dem Hause, der steige nicht hernieder, ihn zu holen. Desgleichen, wer auf dem Felde ist, der wende nicht um nach dem, was hinter ihm ist. Gedenket an des Lots Weib. Da ist etwas ganz Wichtiges. Die Frau vom Lot ist mit rausgegangen. Aber ihr Herz ist nicht mit weggegangen. Deshalb bleibt sie als Denkmal zurück. All derer, die heute versuchen, eine äußere Flucht zu ergreifen, auf die Berge oder wo auch immer sie sich zurückziehen, aber im Herzen vielleicht nicht erkennen, dass das immer noch in Sodom und Gomorra ist. Wir können uns also in Sicherheit wägen und nicht wissen, dass wir doch im Herzen anderswo sind. So, Jesus warnt uns, nicht damals die Menschen, die es verstanden haben für die Zeit, haben es verstanden, aber Jesus hat es geschrieben für uns. Weil wir leben in den Tagen, wo der Menschensohn soll offenbart werden. Es ist für uns gedacht. Und wenn wir das sehen, ihr seht, dann geht es darum, den Zeitpunkt zu erkennen, um genauestens handeln zu können. Das Gleichnis von den geladenen Gästen in Matthäus 22, 1 bis 14, es ist genau für uns geschrieben. Es ist die Zeit, wo die geladenen Gäste geladen werden, aber sie lehnen ab. Und dann sagt die Schrift, geht hinaus zu den Zäunen und holt alle rein, die reinkommen können. Wir leben in der Zeit, wo dieses jetzt passiert. Die Geladenen lehnen ab, zu kommen zum Hochzeitsmahl. Die Geladenen lehnen ab, weil sie sind beschäftigt. Und ihr könnt das Gleichnis lesen mit all ihren Tun. Sie erkennen nicht den Zeitpunkt, weshalb sie kommen sollen. Sie sind mit anderen Dingen beschäftigt und erkennen ihre Not nicht. Und wenn dieses Werk abgeschlossen ist, was sich in diesen Tagen abschließen wird, dann kommt das, was uns die Schrift sagt, die Einladung der bisher Ungeladenen. Die Hochzeit wird voll werden. Aber es werden die kommen, die man gedacht hat, die sind gar nicht geladen. Aber Gott weitet seine Einladung aus an alle. Und die, die folgen der Einladung, werden dort hineinkommen. Ja, man kann nur hineinkommen mit dem Hochzeitskleid. Das sind die Bedingungen. Aber was wichtig ist, jetzt entscheidet sich's. Weiß ich, wo ich in der Geschichte stehe? Wir stehen genau in diesem Gleichnis. Die Geladenen lehnen Gott ab. Die Geladenen sehen nicht einmal den Zeitpunkt der Stunde, in der sie sind. Deshalb machen sie ihre eigene Arbeit und entschuldigen sich, dass sie nicht kommen können zum Hochzeitsfest. Aber die, die nicht geladen wurden, Jesaja schreibt, die, die Gott nicht suchten, werden ihn finden. Genauso steht es in Römer 10. Die, die nicht danach trachten, werden plötzlich erkennen und Gott annehmen. Und die Hochzeit wird voll werden. Mit allen, die geladen worden sind. Aber die, die zunächst geladen wurden, verpassen es. In dieser Zeit leben wir. Und, um noch ein Gleichnis zu sagen, wir sind in der Zeit, wo die fünf klugen Jungfrauen ihre Lampen vorbereiten. Die nicht klugen, die sagen wir sind okay. Wir müssen nichts tun. Wir sind ja erlöst. Die fünf Klugen bereiten ihre Lampen vor, denn sie warten nur auf den Auftrag, dass sie den Weg bereiten sollen für das Kommen ihres Herrn. Dass sie das Licht sein können für die Heiden, dass sie hineinkommen, auch zum Hochzeitsmahl. So, wir leben in der Zeit der letzten Prüfung. Es ist Gerichtszeit. Es ist endgültige Gerichtszeit. Wenn das alles anfängt zu geschehen, dann ist die Gerichtszeit vorbei. Deshalb hat Gott das so eingerichtet, dass zunächst die Warnung kommt. Die Soldaten kommen und umzingeln Jerusalem. Man sieht die Gefahr. Aber Gott macht, dass sie wieder abziehen. Als Zeichen für die, die erkennen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt der letzten Prüfung. Das ist derselbe Zeitpunkt, ich könnte viele Beispiele aus der Bibel nehmen, wo Jeremia sagt, als damals Nebukadnezar kam, und er kam etliche Male, bis er das ganze Jerusalem zerstört hat und den Tempel damals, hat er gesagt, geht hinaus. Und übergebt euch. Und ihr werdet am Leben bleiben. Es war ein Angebot. Aber sie haben nicht geglaubt dem Jeremia. Sie haben auf ihre anderen 400 Propheten oder wie viel da waren, geglaubt, dass sie siegen werden und dass sie beschützt werden von Gott und so weiter. So, die Zeit der letzten Prüfung kann und war in der ganzen Geschichte eine kurze Zeit. Ist nicht lang. Deshalb geht es mir auch nicht um Jahreszahlen. Weil jeder Mensch entscheidet, lang bevor das Gericht kommt, sein eigenes Schicksal. So, dann, wenn etwas passiert, zeigt sich nur, was da ist. Da wird nichts mehr geändert. So, die Zeit der Prüfung ist kurz. Und weil Gott keinen Dienst haben will in der Not, das heißt, er will nicht, dass Menschen sich bekehren, weil sie unter der Unterdrückung sind, sondern sie muss während des Friedens stattfinden. Deshalb ist Jerusalem noch nicht eingenommen. Damals zu Jeremias Zeiten. Sie sind nur belagert. Man kann rausgehen. Man kann sich ergeben. Und kann leben. Die Römer ziehen sich zurück, als sie Jerusalem das erste Mal umlagern. Jetzt ist die Zeit, im Frieden auszuziehen aus Jerusalem. Und da wir heute nicht mehr in Jerusalem haben, wir haben keinen physischen Ort mehr, wo wir hinziehen können, wir müssen heute ausziehen aus Babylon, aus dem Betrug unseres Herzens. Wir müssen aus dem Betrug unseres Herzens ausgehen. Weil es gibt kein physisches Babylon, wo wir rausziehen sollen. Es gibt nur ein geistiges, und das ist in unserem Herzen. Wir müssen weg von dem, was uns im Tode hält. Es muss gekreuzigt werden. Es muss wegkommen. Die Zeit der Prüfung muss während des Friedens stattfinden. Es muss eine Zeit sein, die nicht offensichtlich eine Prüfungszeit ist. So war es immer in der Geschichte. Und die nicht die Zeit gesehen haben, haben es verpasst. Und als das Gericht dann kam, gab es kein Zurück mehr. So wir leben in der letzten Gnadensphase, der letzten Gnadenzeit. Es ist eine kurze Zeit des Friedens. Wir haben gesehen, wie die Römer in Anführungsstrichlein gekommen sind. Und wir wissen jetzt, wie auch das Ende ungefähr ablaufen wird. Noch intensiver, noch mit mehreren Faktoren. Aber wir haben einen Eindruck bekommen, was wir in unserem Herzen verändern müssen, dass wir nicht in die Not hineinkommen, erneut, in die wir hineingekommen sind und nicht wussten, wie wir handeln sollen. Deshalb brauchen wir ein paar Definitionen gegenüber der Täuschung. Was ist eine Täuschung? Eine Täuschung ist etwas, was wir für wahr oder real halten, was aber letztendlich eine Lüge ist. Wir müssen auch eine Lüge definieren, und ich liebe Definitionen, und eine Lüge ist immer so definiert, dass sie den Versuch, eine Unmöglichkeit möglich zu machen. Ja, das heißt, wir alle denken, wir sind Gott, deshalb versuchen wir, das Unmögliche möglich zu machen. Was aber nicht geht, das ist der Betrug. Das ist die Täuschung. Sie ist immer auf der Basis dessen, dass man etwas, was nie veränderbar ist, verändern will. Das ist die Lüge. Was beinhaltet eine Täuschung? Nun, sie beinhaltet die Bedürfnisse des Menschen, ein oder mehrere Bedürfnisse, weil ich muss hier etwas brauchen. Wir haben gesehen, es kam mit Gesundheit, mit Sicherheit. Und es konzentriert sich auf die Äußerlichkeiten. So, wir müssen schauen, dass wir von außen her geschützt werden. Ja? Weil wir verstehen nicht, wo die Täuschung ist. Wir denken, die Täuschung liegt in dem Welt da draußen. So wie eine Mutter sich ärgerte über ihren Ehemann, weil er, der jungen Sohn, ich glaube 3 Jahre alt, mal hin und wieder am Handy gewisse schöne Sachen zeigt. Und dann hat der Sohn sich damit ein bisschen gewöhnt, und immer dann, wenn man ihm das Handy dann nicht, oder wenn er nicht mitgucken darf, oder wenn er es haben möchte und man entzieht es ihm, dann schreit er natürlich und ist böse. Und so denkt die Mutter, es ist das böse Handy, das dem Kind die Probleme macht. Aber das ist es ja nie. Es ist nicht das Handy. Es ist der Irrtum des Kindes, das sich auf das Handy fixiert. Und wir wollen das Handy wegmachen. Dabei ist nicht das Handy das Problem, sondern das Herz des Kindes. Und ich will dem Herzen des Kindes helfen, dass es mit Äußerlichkeiten umgehen kann. Weil auch wenn ich das Handy weghalte, bleibt das Kind ja im Herzen verloren, so wie es geboren ist. So die Täuschung geht sich immer darauf, dass man sich vor äußerlichen Dingen fernhalt, damit man sicher ist, damit man nicht in eine Not kommt. Und wer ist täuschbar? Es ist nur der täuschbar, der sich selbst täuscht. Ohne Selbsttäuschung gibt es keine Täuschung von außen. Das sind ein paar Definitionen, darüber kann man lange nachdenken. Und ich möchte ja immer, dass jeder, der mir zuhört und sieht, angeregt wird, nachzudenken und nicht nur irgendetwas zu konsumieren, sondern selber die Dinge prüfen und sie für sich klar machen. So Täuschung für jeden Menschen. Der Jakob täuscht hier seinen Vater mit Äußerlichkeiten. Er muss so aussehen, weil der Vater ja nicht mehr sieht. Er muss, wenn er ihn befühlt, wenn er ihn beriecht, muss er so aussehen wie echt. Aber es ist natürlich nicht der Esau, sondern es ist der Jakob, der seinen Vater täuscht. So hat die Spinne, und ein Netz ist dadurch gekennzeichnet, ein Spinnennetz, dass es nicht sichtbar ist. So hat sie für jeden eine Täuschung parat. Für den einfach gestrickten Menschen, für den Geschulten, für den Religiösen und als letztes für den Adventisten. Ich bin Adventist aufgewachsen und bin immer noch ein Adventist. Deshalb liegt mir meine Gemeinde und meine Geschwister am Herzen. Deshalb möchte ich auch sie nicht vergessen zu erwähnen in diesem Zusammenhang der Täuschungen für jeden Menschen. So, die Täuschung für alle ist die Unkenntnis, dass sie das Gesetz nicht kennen. Sie haben keine Idee von dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Sie kennen nicht die geistige Abhängigkeit, von der aus alle Dinge abgehen. Das ist ihnen allen unbekannt. Sie kennen das menschliche Wesen nicht, dessen Aufbau, Funktion und Bedürfnisse. Wie ich letztes Mal sagte, wir wissen nicht, dass wir als Liebe das erste Bedürfnis für die Gesundheit ist. Das ist uns alles fern und unbewusst. Das ist eine Täuschung, die alle haben. Und dass wir nicht wissen, dass das Böse auf der Welt im Menschen ist und nicht außerhalb von Menschen, das ist uns auch eine große Täuschung. Weil wir sehen, so wie diese Mutter ihr Kind schützen will von der Außenwelt, dabei hat das Kind das Böse in sich selbst. Und wenn es das Böse in sich selbst nicht entfernt, ist es egal, ob es ein Handy hat oder nicht, ob es das äußerlich das Gute oder das angeblich Gute und oder das Schlechte tut, weil es kommt aus einem getäuschten Herzen. Und aus einem getäuschten Herzen kann keine Wahrheit herauskommen. So die generelle Täuschung ist die Finsternis des Gesetzes, des menschlichen Wesens und dass man nicht weiß, wo liegt das Übel. Wie will man dann irgendwas erledigen? So, nehmen wir die Täuschung der Geschulten. Sie denken alle, dass Dinge sehr kompliziert sind, weil das haben sie gelernt in ihren hohen Schulen. Sie verlassen sich auf Experten, weil sie sind ja von Experten geschult. Sie lesen das durch, was ihnen andere vorgekaut haben. Und sie sind so gemacht, dass sie hörig sind, dass sie sagen, aha, auf der einen Seite denken sie, hier haben jetzt alles begriffen und auf der anderen Seite sind sie nur hörig von dem, was andere vorgekaut haben, weil so ist das ganze Schulsystem aufgebaut, um einen Menschen hörig zu machen. Sie können nicht mehr für sich selbst denken. Das ist die Täuschung der Geschulten. Und auch dahin könnte man viel sprechen. Sie denken aber genau umgekehrt über sich. Sie glauben, sie sind doch die, die alles wissen. Sie glauben, sie denken für sich selbst. Sie sehen nicht, wie getäuscht sie sind. Und diese Krise beweist es, dass die Geschulten, und da fragt sich so mancher einfache Mensch und sagt, wie können die Geschulten denn so naiv sein? Nun, das hat die Schule mit ihnen gemacht. Deshalb war es ja ganz wichtig für Jesus, dass er nie auf die Schule gegangen ist, der damaligen Zeit. Und auch der Johannes der Täufer ist nicht geschult worden von Menschen. Und auch Jesus hat seine Jünger nicht geschult, schulen lassen von Menschen. Er hat sich sie selbst geschult. Er hat sie genommen aus der einfachsten Beschäftigung, weil er wusste, die Geschulten sind fast nicht mehr umschulbar. Es war eine Ausnahme. Der Apostel Paulus, er war geschult. Aber damit er überhaupt umschulbar war, musste Gott große Dinge tun und eingreifen in sein Leben, dass er erkannte, wo seine Not ist. So, die Geschulten haben ein Problem. Sie können die einfachen Dinge nicht wahrnehmen. Sie sind nicht für sich selbst denkende Menschen. Dabei denken sie es. Sie sind es. Deshalb würde ich hier auch die religiösen Geschulten reinnehmen, weil ich spreche manchmal mit Pastoren, die mich ansprechen und muss schon sagen, sie alle denken, weil sie geschult sind, wissen sie alles besser. Weil sie Griechisch und Hebräisch kennen, wissen sie alles besser. Aber sie sind nicht anders. Sie sind nicht anders als hörig. Sie denken nicht für sich selbst. Wenn irgendwo ein Verbot von irgendjemandem, dass er reden darf, ausgesetzt wird von irgendeinem Leiter der Gemeinde, dann denkt der andere, der dieses Verbot sieht, nicht mehr, dass er sagt, da kann ich mal gucken, ist das jetzt substanziert oder nicht, sondern er sagt, oh, das kommt von oben, das ist abgesegnet, dafür, da halten wir uns dran, das ist die Ordnung unserer Gemeinde. So einfach ist es. So wurden sie geschult, nicht mehr zu denken. Denken aber, sie sind an der höchsten Stelle. Ich war in einer Gemeinde kürzlich und da hatte der Pastor gesagt, ja, ihr seid ja hier alle Theologen, weil diese Gemeinde schaut und hat ein bisschen vom Gesetz verstanden, was ich versuche zu verkündigen und zu zeigen. Und er sagt, ihr müsst euch um die Sachen kümmern, die euch betreffen, ja, mit Bienen oder was auch immer habt. Die Theologie lasst ihr mir, die erkläre ich euch. Das ist der Pastor der heutigen Zeit, das ist der Geschulte. Weil der Nicht-Geschulte kann ja das nicht begreifen, was so hoch ist. Die Täuschung der Geschulten, sie sind fast, würde so sagen, nicht erlösbar. Weil sie können gar nicht sehen, ihre Not. Dann sind es die Religiösen. Die Religiösen, besonders die Konservativen, sind dem Mystizismus gewidmet. Sie basieren sich auf Wunder, sie lieben Erscheinungen und Visionen. Sie mögen die subjektive Erfahrung des Gefühls. Sie verlassen sich auf die Erfahrungen der anderen, die von Nahtod sprechen. Und sie basieren sich auf äußere Formen. So die religiösen Menschen sind sehr basierend, dass alles äußerlich gut aussieht und klappt. Die Religiösen, sie basieren, sie täuschen sich, weil sie nicht sehen, dass das, worauf sie bauen, keine Grundlage hat. Ein Wunder, eine Erscheinung, eine subjektive Erfahrung ist nie und kann nie ein Fundament sein. Eine äußere Form. Sich ein Tuch aufzutun beim Gebet zum Beispiel, neulich wurde ich angesprochen von einem Pastor, ich soll ihm das doch mal erklären, weil seine Frau trägt ein Tuch, wenn sie in die Gemeinde kommt. Das äußere Form, sie muss eingehalten werden. Und ich hatte mal eine Patientin, die ich beraten habe und ich wollte mit ihr, weil sie gläubig war, bevor ich anfange, die Beratung mit ihr beten. Und ich sage, lass uns kurz beten, dass Gott uns hilft. Und dann sagt sie, oh, ich habe nichts zum Auftun auf meinen Kopf. Und dann ging sie schnell und suchte was, dass sie ihr Kopf bedeckt. Soll irgendetwas notwendig sein, damit ich anbeten kann? Das ist so wie heute mit anderen Formen, die notwendig sind, um in die Gemeinde zu kommen oder wie die Menschen denken, sie müssen anbeten. Die einen knien nur nieder, die anderen sagen, die müssen stehen. So, jeder basiert auf äußere Formen. So hinderlich. Aber man denkt nicht mehr, es steht ja so geschrieben, Bruder. Steht ja so geschrieben. Sag ich, ja, aber lass uns doch ein bisschen schauen, was steht geschrieben? Was kann aus dem ganzen Kontext herausgetroffen werden? Was ist reell? Kann irgendeine äußere Form mich vor Gott rechtfertigen? Ob ich beschnitten bin oder unbeschnitten? Ob ich getauft oder ungetauft? Ob ich was auf dem Kopf habe oder nicht? Soll das ausschlaggebend sein, ob ich zu Gott kommen kann oder nicht? Das ist die Täuschung der Religiösen. Aber kommen wir zur Täuschung der Adventisten. Jesus sagt in Matthäus 15, 8 bis 9, Und ich zitiere ja hier den Jesaja, den Jesus zitiert. Und Herr spricht darum, dass dies Volk zu mir naht mit seinem Munde und mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz fern von mir ist und sie mich fürchten nach Menschengebote, die sie lehren. Menschengebote, die waren ja jetzt ganz aktuell. Und sie wurden alle umgesetzt von denen, die Gott mit den Lippen dienen, aber ihr Herz von ihm fern ist. Die Adventisten sind Wissenschaftsgläubige. Das ist ihr Schicksal. Sie glauben der Wissenschaft, die aus des bösen Hand kommt. Sie studieren die Wissenschaft. Sie studieren die Studien. Ich bin so dankbar, dass ich nie wissenschaftsgläubig war und hoffentlich nie sein werde. Weil die Wissenschaft ist gegründet auf das Gegenteil von der Wahrheit, nämlich auf eine Evolutionstheorie. Die Basis der ganzen Wissenschaft ist falsch. Wie soll man denn darauf gründen? Aber wir lesen tausende von Studien und bringen den Beweis und den Beweis in unseren ärztlichen Treffen von den Adventisten. Ist nicht Gott und die Bibel zentral, sondern die wissenschaftlichen Studien. Und dann, wenn wir sie auch noch mit der Bibel oder mit Ellen White vergleichen können, dann sind wir so glücklich und jubeln über das, was wir so erreicht haben. Und sehe nicht, dass wir getäuscht sind. Wir legen Form auf äußere Form. Wir sagen, Vollkommenheit ist nicht möglich. Wir wollen aber formell alles richtig tun. Das hat man gesehen in dieser Krise. Die äußeren Formen wurden alle eingehalten. Und eines der größten Probleme der Adventisten ist die Anbetung, die sie sehen als eine äußere Haltung und beschränkt auf 24 Stunden den Sabbat. Das ist eine Katastrophe in meiner Gemeinde. Sie sehen die Anbetung als äußere Haltung. So, wenn ich also mich in einem Ort befinde und da ist ein Kreuz oder da ist irgendein Symbol, ich weiß nicht von was, dann kann ich dort nicht beten, weil sonst würde ich ja dieses Symbol anbeten. Wenn jemand eine Zeremonie macht und die Erde anbetet und die Energie aus der Erde holt, dann sagen sie, ja, das ist Götzendienst. Was ist Götzendienst? Aber sie sehen nicht, dass es genauso Götzendienst ist. Wenn ich das nicht tue, sie sehen nicht, dass Anbetung nicht eine äußere Haltung sein kann und auch nicht beschränkt sein kann auf 24 Stunden, sondern auf, sie muss immer sein und sie ist eine innere Haltung, nicht eine äußere Haltung. Der Sabbat, der gedacht war, dass wir verstehen seine Bedeutung, wird nicht verstanden. Deshalb sind die Adventisten, obwohl sie das größte Licht bekommen haben, in einer großen Finsternis, weil sie Dinge trennen voneinander. Sie verstehen die Bedeutung des Sabbats nicht, aber sie verstehen den 24-Stunden-Tag. Der Sabbat hat zwei Dinge, er hat eine Bedeutung. Er beinhaltet das ganze Gesetz. Er zeigt, wer Gott ist, er zeigt, wer der Mensch ist und er zeigt das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen, die kontinuierliche, nie aufhörende Abhängigkeit, was letztendlich Anbetung bedeutet. Das ist Sabbat. Sabbat ist vereint zu sein mit Gott. Und der 24-Stunden-Tag ist nur ein Bild dafür. Gott hat ihn getan, dass man sich erinnert an das, was immer ist. Soll man einen Tag in der Woche, in dem man die Sammelarbeit beendet, in dem man weiter atmet und isst und trinkt, aber man tut nicht mehr das, was zum Sammeln ist da. Das hat er als Bild getan, damit wir es verstehen, die Bedeutung. Das Ruhen von den Werken des Sammels, das Weiterarbeiten in den Werken des Erhaltens, des Befreiens und des Heilens. Und das Ganze sollte ein Beweis des selbstlosen Handels sein während der ganzen Woche. Und jetzt haben wir viele Weissagungen bekommen von Gott über den Sabbat in der Bibel und auch von Ellen White. Und da wir Sabbat reduzieren auf den 24-Stunden-Tag und die Bedeutung des Sabbats nicht kennen, sind wir getäuscht. Die Adventisten glauben tatsächlich, meine Geschwister glauben, dass der 24-Stunden-Tag den Ausschlag geben wird, ob jemand erlöst wird oder nicht. Sie verkennen die Bedeutung des Sabbats nicht. Da immer wenn sie Sabbat lesen, bedeutet das für sie nur der 24-Stunden-Tag. Sie verstehen nicht, es ist ein gemeinsames. Man kann den Tag und die Bedeutung nicht voneinander trennen, aber der Kampf wird nie um den Tag sein. Der Kampf wird immer um die Bedeutung sein. Der Kampf war nie, dass der Satan die Juden davon abhalten wollte, nicht beschnitten zu werden. Er hatte kein Problem, dass sie sich alle beschneiden, wenn sie die Beschneidung nicht verstehen, dass es ein Zeichen ist der Beschneidung des Herzens. Er hat gesagt, beschneide euer Fleisch, bis ihr nicht mehr könnt. Der Satan hat nichts dagegen, dass die Menschen sich taufen lassen und alle die Zeremonien und Abendmahl nehmen und genauestens diese Dinge nachfolgen. Ihm ist das völlig egal. Er mag wohl einen auch noch ermutigen das dazu, aber die Bedeutung dessen nicht zu verstehen. Der große Kampf zwischen Wahrheit und Lüge geht nicht um Äußerlichkeiten, sondern um die Bedeutung der Dinge, die Gott genommen hat, damit er uns das zeigt, worum es geht. Die Täuschung ist groß unter meinen Geschwistern. Und ich fürchte sehr für sie, weil sie sind wie die Schriftgelehrten. Sie haben ein Wort, worauf sie sich stützen, aber dass sie fehlverstehen, weil sie von dem Wort die Bedeutung nicht wissen. Ist das nicht eine wahnsinnige Täuschung? Sie haben das Wort, so wie die Juden. Sie suchten in der Schrift, aber haben Jesus nicht erkannt. Die Adventisten warten, dass etwas geschieht um diesen Tag herum. Und denken dann, wenn es um den Tag geht, dann werden sie aufstehen. Sie sehen nicht, dass die Bedeutung des Tages immer aktiv ist. Dass die Bedeutung des Tages geprüft wird durch die Kleinigkeiten des Lebens. Wem gehorche ich? Von wem bin ich abhängig? Sie erkennen nicht die Bedeutung des Sabbats. Und wer die Bedeutung des Sabbats nicht kennt, der kann so wie die Juden ihn halten nach Menschengebot. Er kann ihn halten nach einer äußeren Form. Und es wird ihm nichts nützen. Weil der Kampf geht nicht um die äußere Norm, nicht um die äußere Form, sondern um die innere Meinung. Und die möchte ich, dass wir sie verstehen. Weil um das geht es letztendlich. So möge Gott uns helfen, dass wir verstehen, wo letztendlich der Kampf stattfindet. Nicht außen, sondern innen. Amen.